Deutschlandfunk. Tag für Tag. Seit einem Monat ist das Buch auf dem Markt. Genauso lange steht es an der Spitze aller verfügbaren Bestsellerlisten. Feindliche Übernahme von Thilo Sarrazin. Dieses Werk hat etwas mit dem Islam zu tun. Buchhandlungen werben nicht so direkt dafür, indem sie sagen, super Sache, sofort kaufen, sondern Buch in der Diskussion steht oft auf den Aufstellern. Die sind grün wie das Cover und grün wie die Farbe des Islam. Einige der zentralen Thesen des Bestsellers Feindliche Übernahme nehmen wir uns heute vor, mit etwas Abstand zum ersten Hype. Behilflich dabei ist Serda Güneş. Er ist Politik- und Islamwissenschaftler und arbeitet für die Frankfurter Zeitschrift für islamisch-theologische Studien. Außerdem bloggt er regelmäßig zu Religionsthemen. Das Gespräch haben wir gestern aufgezeichnet und bevor wir mit dem betreuten Lesen beginnen, wollte ich zunächst von Serda Güneş wissen, ob er das Buch auch dann gelesen hätte, wenn ich ihn nicht darum gebeten hätte.
Ich hatte es mir mal vorgenommen, allerdings wollte ich es nicht kaufen. Ich wollte es ausleihen, was ich dann auch geschafft habe. Es war nicht leicht. Als sie dann diese Anfrage gestellt haben, habe ich das dann umso motivierter gelesen.
Hat es sich gelohnt?
Es hat sich gelohnt. Also viele Fragen bezüglich Sarrazin haben sich für mich beantwortet. Also ich wollte schon immer mal wissen, wie er so tickt, abseits von den Diskussionen in den Medien. Es hat sich für mich gelohnt, ja.
Wir praktizieren nun eine Art betreutes Lesen und hören wir eine der wichtigsten Thesen, in der es um das Verhältnis zu den Ungläubigen geht. Die taucht in verschiedenen Variationen im Buch auf.
Im religiösen Gehalt eher rudimentär, wenig abstrakt und kaum über den monotheistischen Ansatz des jüdischen und christlichen Glaubens hinausgehend, gewinnt der Koran seine Spannkraft einerseits aus der Ehrfurcht vor dem einzigen Gott, die er in sich wiederholenden Formulierungen immer wieder variiert, andererseits aber aus dem Hass auf die Ungläubigen. Dieser Hass ist ein zentraler Teil der koranischen Offenbarung. Ein beherrschendes Thema der meisten Suren und er findet machtvollen sprachlichen Ausdruck. Diesen im Koran propagierten Hass muss man in Zusammenhang sehen mit Mohammeds Gebot, den sozialen Umgang mit Ungläubigen zu vermeiden, und dem im Koran kodifizierten Heiratsverbot zwischen Gläubigen und Ungläubigen.
Der Koran als Quelle des Hasses, Hate Speech auf Neudeutsch. Hat der Autor recht?
Er hat recht und auch gleichzeitig Unrecht. Sarrazin behauptet in seinem Buch ja auch, dass er den Text oberflächlich gelesen hat. Oberflächlich in dem Sinn, dass er zu keinen Hilfsmitteln gegriffen hat, weil er sich einen Eindruck machen wollte, was der Text so hergibt. Das könnte durchaus zutreffen, was er sagt, wenn man so eine oberflächliche Leseart zulässt. Diesen subjektiven Eindruck will ich ihm auch nicht wegnehmen. Allerdings muss man natürlich um diese Subjektivität dann auch wissen und keine Schlussfolgerung daraus ziehen, wie Muslime so ticken und ob sie aus diesem Text sozusagen einen Hass gewinnen, nur weil sie ihn lesen oder rezitieren.
Es hängt also davon ab, was die Gläubigen daraus machen, sagen Sie.
Insofern ja. Man muss auch natürlich auch die Lebenswirklichkeit anschauen. Die wenigsten Muslime, die ich kenne, sei es jetzt volksfrömmige Muslime oder auch Leute, die gebildet sind, lesen den Text wirklich, so wie Sarrazin es tut. Und wenn sie ihn lesen, dann nicht den nackten Text, sondern meistens auch eine Exegese dann, die sie zu Hilfe nehmen.
Es kommt ja ganz oft, wenn wir Journalisten die Frage stellen, wie mit blutrünstigen Versen umgehen, kommt ja sehr oft der Hinweis darauf, ja, das muss man im Kontext sehen, man muss den Koran historisch kritisch lesen. Und zu dieser historisch kritischen Lesart schreibt Sarrazin:
Das im Westen so beliebte Reden von der Vielfalt des Islam ist einerseits sachlich richtig, andererseits wirkt es in irreführender Weise verharmlosend, wenn dabei das tatsächliche Gewicht von engen und weiten Interpretationen, von fundamentalistischen und liberalen Auslegungen ausgeblendet bzw. verzerrt dargestellt wird. Dazu neigen viele westliche Kenner des Islam und der islamischen Gesellschaften. Die Mehrheit der Muslime auf der Welt versteht den Koran nicht historisch kritisch als freiheitliche Lehre der Barmherzigkeit, sondern eher so, wie es das wörtliche und sinngemäße Studium des Textes recht zwingend nahelegt.
Lässt sich schwer bestreiten, dass es Verfechter einer historisch kritischen, liberalen Koranauslegung schwer haben und dass sie auch in Deutschland nicht in der Mehrheit sind. Vielleicht medial, aber ja nicht tatsächlich.
Das stimmt. Also da würde ich ihm sogar zustimmen. Allerdings müsste ich natürlich dann auch hinweisen, dass Sarrazin ja selbst nicht so eine historisch-kritische Herangehensweise an den Text hat. Er liest den Text genau so, wie viele islamische Fundamentalisten es auch tun. Also insofern trifft er sich mit denen, auch ungewollt vielleicht, aber unter verschiedenen Vorzeichen, sage ich mal. Es gibt eine historisch-kritische Leseart oder ich sage mal Herangehensweisen, historische Lesearten in der Türkei oder in vielen anderen arabischen Ländern, auch im Iran, die sich auch unterscheiden und dementsprechend auch im Westen wahrgenommen werden. Wo er allerdings recht hat, ist natürlich, dass in der breiten Mehrheit keinen großen Anklang findet. Weil die breite Mehrheit liest den Koran nicht. Sie rezitiert ihn zu bestimmten religiösen Tagen, aber sie versteht ihn nicht richtig. Also er wird nicht inhaltlich gelesen, sondern es ist ein kultischer Text, der zeremoniell gelesen wird.
Also die Mehrheit der Muslime liest den Koran nicht, in dem Sinne, wie man ein Buch liest. Aber Thilo Sarrazin hat den Koran gelesen.
Ja.
Das sagt er ja ganz stolz, schreibt er ja ganz stolz. Was sagt uns das?
Thilo Sarrazin hat das Buch so gelesen, als hätte er ein modernes Buch vor sich. Also Einleitung, Hauptteil, Schluss. Das ist natürlich nicht so ein Text. Das ist ein Text von vor 1400 Jahren auf der arabischen Halbinsel entstanden. Es ist ein Text, der vorgesprochen wird, rezitiert wird. Es ist ein mündlicher Text. Insofern hat er auch eine bestimmte Wirkung auf die Menschen, wenn sie ihn hören. Als ich sagte, dass die Muslime ihn nicht lesen, meinte ich damit gleichzeitig auch, dass er rezitiert wird, dass sie ihn hören. Wenn sie ihn lesen, dann meistens, indem sie sich durch andere Gelehrte oder durch Imame, sage ich mal, also das alles dann erklären lassen.
Eine dritte zentrale These in dem Sarrazin-Buch ist die zum Verhältnis zwischen Islam und Islamismus. Hören wir uns an, was er dazu schreibt.
Der Islamismus ist eine politische Glaubensrichtung des Islam. Er setzt auf die Durchsetzung des Islam und die Schaffung einer islamischen Gesellschaft mit politischen Mitteln. Der Keim des Islamismus ist im Islam selbst angelegt. Islamisten dehnen den religiösen Wahrheitsanspruch des Islam auf einen politischen Herrschaftsanspruch aus. Im weiteren Sinn können zum Beispiel die Ziele von Erdogans AKP in der Türkei oder der Muslimbrüder in Ägypten als islamistisch bezeichnet werden. Der politische Islamismus kann sich demokratischer Mittel bedienen, er ist nicht zwingend gewaltsam. Offen ist die Frage, was geschieht, wenn Islamisten einmal an der Macht sind und diese nicht wieder hergeben, beziehungsweise wenn sie das Staatswesen unwiderruflich islamisch umgestalten wollen.
Also der Keim des Islamismus ist im Islam selbst angelegt. Das ist der zentrale Satz dieser Passage.
Diese Feststellung ist natürlich auch trivial. Natürlich hat der Islamismus in seinen verschiedenen Ausprägungen, die es gibt, einen bestimmten Bezug zum Islam oder zu dem, was sie als Islam bezeichnen. Die Art und Weise, wie sie den Text oder die Tradition interpretieren und daraus dann Schlüsse ziehen und daraus natürlich auch eine politische Ordnungsvorstellung ableiten. Insofern stimmt das. Aber das heißt nicht, dass zwangsläufig aus dem Islam ein Islamismus, eine Ideologie entstehen muss. Der Islamismus ist an und für sich eine sehr moderne Erscheinung, würde ich sagen. Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhunderts entstanden, hat mittlerweile natürlich auch in verschiedenen Ausprägungen, sei es national oder auch international, eine gewisse kritische Grenze erreicht. Ganz aktuell beim IS zum Beispiel oder auch bei den älteren Gruppierungen wie in Ägypten, die Muslimbrüder oder Hamas oder jetzt viel moderner natürlich die AKP in der Türkei.
Kommen wir zu einer weiteren Lieblingsthese, nämlich das Verhältnis zwischen Religion und Bildung.
Die islamische Welt von Nigeria bis Indonesien umfasst Völker und Staaten mit einem ganz unterschiedlichen ethnischen und kulturellen Hintergrund. So sind auch die Ausprägungen des gelebten Islam sehr unterschiedlich. Sie folgen aber grundsätzlich einem gemeinsamen Muster, denn die Religion des Islam, insbesondere der als Gottesoffenbarung verstandene Text des Korans, erzieht zu einer bestimmten Weltsicht. Diese ist dem selbstständigen Denken grundsätzlich abhold.
Wissbegier wird grundsätzlich für Thilo Sarrazin durch Religion begrenzt, aber ganz besonders durch die islamische Religion. Nun haben Sie an verschiedenen Universitäten studiert, Sie haben gelehrt, Sie lehren. Inwiefern hat Sie die Religion beeinflusst, in die eine wie in die andere Richtung?
In meinem Fall würde ich sagen, dass natürlich die religiöse Sozialisation durch die Eltern natürlich eine Rolle gespielt hat.
Motivierend oder eher bremsend?
Bremsend würde ich jetzt nicht sagen, also auf keinen Fall bremsend. Das hat mich natürlich ständig begleitet und Ich habe das auch reflektiert mit der Zeit. Also es ist nicht so, dass ich Sklave dieser Identität bin und nichts hinterfrage. Und die Muslime sind keine Koranautomaten.
Aber hier ging es eher um die Frage Bildung, also die Neigung zur Bildung. Das ist wirklich sein Lieblingsthema, dass er behauptet, der Islam sei regelrecht bildungsfeindlich.
Das würde ich nicht sagen und das kann man auch beweisen. Da schaut man sich einfach die Geschichte an, die 1400 Jahre bis jetzt gedauert hat. Da kann man sich anschauen, was islamische Zivilisationen hervorgebracht haben. Wenn das stimmen würde, was er sagt, würde es den Islam heute auch nicht geben. Er wurde ja tradiert, er wurde ausgelegt, es gibt Auslegungskulturen, vielfältig. Es gibt viele Wissenschaftler, die in der Vergangenheit auch Erfindungen gemacht haben, sei es durch eine religiöse Erbauung. Und das kann man auch in vielen Museen sehen. Also da ist Sarrazin natürlich völlig falsch. Allerdings, wo er recht hat, ist natürlich auch provokant vielleicht. Wir können vielleicht von gescheiterten Gesellschaften reden, weil diese Gesellschaften natürlich oder diese Länder meistens keine Demokratien sind, sondern Diktaturen.
Und das liegt hauptsächlich an der Religion?
Nein, auf keinen Fall. Religion ist meistens ein Machtinstrument. Das sieht man dann natürlich, dass die Leute, die da an der Macht sind, selbst nicht sehr viel mit Religion am Hut haben. Das Saudi-Arabien, das Königshaus, das ist jetzt nicht unbedingt sehr religiös im Ramadan zum Beispiel, wenn die Prinzen dann natürlich ins Ausland gehen und dann ganz offen natürlich auch nicht fasten. Schon dieser Eindruck zeigt einfach, dass die Machtmenschen dort, dass es denen nicht um Religion selbst geht. Aber Religion spielt für die Völker eine Rolle. Und das kann man natürlich benutzen, das kann man missbrauchen. Da kann man natürlich auch Vorstellungen damit ausdrücken und aufzwingen. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Gelehrte oder eine Gelehrtenkaste, die sich natürlich auch dafür missbrauchen lässt.
Gelehrtenkaste ist schon ein gutes Stichwort für die nächste These, nämlich die Rolle der westlichen Intellektuellen.
Muslimische Frauen werden im Westen allenfalls bedauert als Mitleidende ihres Kollektivs, zum Beispiel als Opfer der Ausbeutung der Dritten Welt durch den Westen, Opfer von Bürgerkriegen und Gewaltherrschaft, Opfer von Flucht und Vertreibung und Opfer von Islamkritik und Islamophobie, die ihnen das Kopftuch missgönnt. Eine weitergehende Kritik an ihrer Unterdrückung und abhängigen Stellung wird dagegen gerne übergangen oder verdrängt. Dies würde nämlich Kritik an den religiösen Aussagen oder der gelebten Praxis des Islam bedeuten. Das geht schon deshalb nicht, weil der typische Intellektuelle sich als links versteht. Islamkritik gilt dagegen als rechts und deshalb zumindest uncool, wenn nicht gar verabscheuungswürdig.
Bedeutet, Frauenrechte interessieren nur, wenn sie in Deutschland verletzt werden, aber mit muslimischen Machos legt man sich lieber nicht an. Messen Frauenrechtler, Frauenrechtlerinnen mit zweierlei Maß und nach dem Motto, wenn muslimische Frauen nicht gleichberechtigt sind, ist das nicht so schlimm, dann ist das kulturelle Vielfalt. Erleben Sie das auch so?
Diesen Vorwurf habe ich früher auch immer gehört. Allerdings muss ich sagen, die Wirklichkeit zeigt was anderes. Also ich habe hier sehr viel an Kritik wahrgenommen, Kritik an der gelebten Wirklichkeit in islamischen Ländern, die durchaus sowohl von Muslimen als auch von Nicht-Muslimen, auf Intellektuellen auch wiedergegeben wurde und was auch ständig thematisiert wird. Ich habe den Eindruck, dass in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern, tagtäglich von morgens bis abends nur Islam gesprochen wird.
Wie schätzen Sie das Meinungsklima ein? Ist Islamkritik Mainstream oder die differenzierte Sicht auf den Islam?
Naja, es gab ja auch den Vorwurf, man darf ja nichts sagen. Das stimmt ja nicht. Ich meine, Sarrazin wird ja thematisiert. Wir reden jetzt gerade über Sarrazin und es ist relevant, weil jeder darüber redet. Islamkritik kann recht sein und ich muss auch sagen, dass ich Islamkritik, wie ich es in Deutschland wahrgenommen habe, oft natürlich auch mit rechten Elementen handelt. Also ich habe eine Islamkritik, die ihren Namen verdient, habe ich bis jetzt nur wenig gesehen, muss ich ehrlich sagen.
Was würden Sie sich da wünschen?
Ich würde natürlich ein bisschen mehr Lektüre wünschen, ganz einfach. Also das ist jetzt natürlich sehr oldschool. Die meisten Kritiker haben wenig über den Islam gelesen. Meistens sind das irgendwie 2-3 Bücher, Sekundärliteratur. Aber aus dieser Literatur leiten sie eine Menge ab über die Muslime oder über den Islam. Es gibt sehr viele Grundlagenliteratur, auch auf Deutsch oder auf Englisch. Da gibt es wirklich sehr gute wissenschaftliche Literatur. Ich habe meistens den Eindruck, das wird gar nicht wahrgenommen. Wenn man das macht, dann kann man drüber reden. Aber Islamkritiker, die wenigsten haben wirklich Ahnung.
Morgen kommt der türkische Staatspräsident Erdogan nach Köln. Er eröffnet dort die Großmoschee der DİTİB. Tilo Sarrazin schreibt,
Integration ist und bleibt insoweit eine Einbahnstraße und kann am Ende nur Assimilation bedeuten, auch wenn dies für den türkischen Präsidenten Erdogan ein, Zitat, Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Auch der assimilierte Muslim kann seine Religion in der Moschee und zu Hause frei ausüben und darf außerhalb der regulären Arbeitszeit als abhängig Beschäftigter fasten und beten, wie er möchte. Wer allerdings auf die optische Abgrenzung der Frauen durch Kopftuch und Schleier nicht verzichten möchte, wer an Verwandtenheirat und am islamischen Familienrecht festhalten möchte, wer nicht zulässt, dass die Töchter am Schwimmunterricht teilnehmen oder unverheiratet Liebschaften haben, der ist in seinem Herkunftsland oder im Herkunftsland seiner Ahnen besser aufgehoben. Und das sollte man auch unmissverständlich kommunizieren.
Wie lesen Sie diesen Abschnitt? Also er ist nicht grundsätzlich gegen Moscheen. Muslime sollen in die Moschee gehen, dort ihre Religion ausüben. Aber auf der anderen Seite, wenn Frauen zum Beispiel ein Kopftuch oder einen Schleier tragen, dann sollte man ihnen klar machen, dass sie in ihrem Herkunftsland besser aufgehoben sind.
Das ist eine Anmaßung, würde ich sagen. Ob das Kopftuch vorgeschrieben wird im Koran oder nicht, das ist eine theologische Debatte, die kann man natürlich auch führen und dann auch eine andere Meinung vertreten, das kann man machen. Allerdings würde ich sagen, das ist alles, was er sagt, das Tragen von Kopftuch oder von religiösen Symbolen, ist natürlich durch die Religionsfreiheit in Deutschland gesichert. Er kann dazu eine Meinung haben, das ist klar. Aber ich glaube nicht, dass man da in den Bereich der religiösen Ausübung reingreifen kann, nur weil Herr Sarrazin oder auch seinesgleichen eine bestimmte Vorstellung von westlicher oder von deutscher Gesellschaft haben. Was ist denn die Endstation, die Sarrazin vorgibt? Also die gelebte Wirklichkeit in Deutschland, ich spreche noch nicht mal von den Muslimen selbst, sondern von autochthonen Deutschen, sei es Punks oder sei es der Konservative oder die christlichen oder nicht christlichen Deutschen, die sind doch untereinander so vielfältig, dass man doch einem Muslim oder einem Migranten nicht sagen kann, du musst dich gefälligst hier assimilieren oder integrieren. Da kann ich natürlich zurückfragen, in was soll ich mich integrieren?
Es klang vorhin so, als würden Sie Assimilation und Integration gleichsetzen.
Assimilation wird oft synonym benutzt, das stimmt. Integration ist ein wichtiger Faktor. Wenn die Leute herkommen, sich an die Gesetze halten, Deutsch lernen, was natürlich sehr nützlich ist, wenn man es kann, und auch einen Job haben, dann ist das alles eigentlich, was man von den Leuten erwarten kann, würde ich sagen. Wie sie dann ihren Alltag meistern, was sie glauben oder was sie anziehen, ob sie mit Rasterlocken rumlaufen oder mit dem Kopftuch, ich glaube, das geht keinen sonst was an.
Welches Land ist Ihr Herkunftsland, Herr Günesch?
Mein Herkunftsland ist Deutschland. Meine Eltern sind aus der Türkei gekommen, aber ich bin in Deutschland geboren. Ich habe natürlich Verbindungen in die Türkei. Ich habe auch emotionale Verbindungen. Ich habe da auch 4 Jahre gelebt. Das ist für mich auch normal. Das gehört zur Normalität. In einer globalisierten Welt, wir leben in 2018, hat man vielfältige Beziehungen zum Ausland. Sei es, dass man irgendwo in Urlaub geht oder dass die Eltern von woher kommen. Es ist nicht so, dass man an einem Platz bleibt und das war es dann auch. Also Sarrazin hat eine sehr antiquierte Vorstellung von Integration in eine Gesellschaft.
Sagt der Islamwissenschaftler Serdar Güneş über die Thesen Thilo Sarrazins.